Herzlich willkommen zum kapiert.de Podcast. Mein Name ist Alexandra von Plüskow und ich spreche heute mit Tanja Witte. Tanja Witte ist für mich gar nicht so unbekannt. Wir haben gerade erst vor einem Jahr miteinander geplaudert. Hallo Tanja.
Hallo Alexandra, quasi vorgestern, ne? Fürs Gefühl.
Genau, fühlt sich irgendwie so an, finde ich auch.
Aber total schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Bei dir ist ja gerade das neue Buch am Start, Einfach nur Paul. Ich habe es wirklich verschlungen und mich interessiert, was bei dir gerade so los ist, Tanja.
Was ist bei mir gerade los? Na, im Moment harre ich und scharre und bin mit allen Sinnen auf die Hörbuchaufnahmen zu Einfach nur Paul gerichtet. Das ist relativ schnell, wird das jetzt aus dem Boden gestampft, aber eben nicht gestampft, sondern fein geschliffen. Und da ist jetzt gerade schon meine Aufmerksamkeit drauf. Und ansonsten geht es jetzt los. Ich habe im Sommer mal Pause gemacht und mir 2 Monate ohne gegönnt. Knappe, naja, es waren eher 1,5 letztlich, denn ich hatte Paul erst, ich glaube Mitte Juli, erst definitiv freigegeben, damit es in den Druck konnte. Und jetzt habe ich einfach mal, also 1,5 Monate Pause gemacht und jetzt fange ich langsam an mit den Vorbereitungen für die Veröffentlichung. Es ist ja doch immer viel los, Instagram, Presse, BloggerInnen, es muss ja alles irgendwie betreut und angeleiert werden. Und das unterschätzen viele Menschen, die einfach die Bücher lesen. Das ist richtig viel Arbeit und das steht jetzt ein bisschen an bei mir.
Also ist dein Leben so ein kleiner Roadtrip gerade?
Achterbahn. Emotional. Ja, es ist ein Roadtrip mit einem sehr klaren Ziel. Also die Veröffentlichung ist das, bis dahin muss jetzt gearbeitet werden und danach ist Loslassen angesagt. Und dann hoffe ich, dass ich nicht in ein Empty-Nest-Syndrom verfalle, sondern dann mich erfreuen kann, hoffentlich erfreuen kann an den an dem Feedback, was kommt von Menschen, die es gelesen haben. Du bist ja, habe ich gerade schon gedacht, die Erste, die mit mir spricht, die das Buch schon gelesen hat, außerhalb meiner Bubble.
Ja, das freut mich auch total. Wir haben uns ja eben kurz schon ausgetauscht. Wann genau wird das Buch veröffentlicht? Sag das nochmal.
Es erscheint am 14. Oktober.
Ja, dann bin ich ja wirklich sehr geehrt, dass ich das schon lesen durfte.
Das Hörbuch dann zur gleichen Zeit, wie es aussieht. Also dann geht es richtig los.
Prima. Ich habe eben den Begriff Roadtrip verwendet. Also Marilou, was ich ja wirklich gefühlt erst vorgestern gelesen habe, das war ja tatsächlich ein Roadtrip, wo du uns so quer durch Deutschland geschickt hast. Immer Marilou hinterher. Und bei Paul ging es mir ähnlich. Also mir ging es wirklich so, dass ich zum Teil atemlos hinterher gehechtet bin. Was denn jetzt passiert? Also es hat mich wirklich sehr in den Bann gezogen. Und wenn du für dich in 2, 3 Sätzen, also wirklich ganz kurz zusammenfassen müsstest oder solltest, was Paul für dich ist, was sagst du da?
Also erst muss ich mal sagen, dass die ZuhörerInnen ja überhaupt nicht sehen können, wie breit ich hier grinse, wenn du das sagst, dass es dich so getrieben hat und so. Das ist natürlich toll zu hören. Was ist Paul für mich? Paul ist für mich eine Geschichte über die Suche nach sich selbst, was sehr abgedroschen klingt, aber letzten Endes, was ist, was viele Jugendliche einfach umtreibt? Wer bin ich? Was mache ich? Wo komme ich her? Diese Fragen bewältigt er, ist zerrissen zwischen dem, was die Außenwelt von ihm zu erwarten scheint und dem, was er innerlich fühlt. Also es geht um einen jungen Menschen, der einfach versucht, seinen Weg zu finden in dieser Welt und dabei eben auf einer anderen Ebene, also auf verschiedenen Ebenen, auf sehr viele Widerstände stößt, die gelöst werden wollen. Und da macht er sich dann dran.
Also für mich waren das auch 2 Handlungsstränge. Also ja. Es sind natürlich viele verschiedene Schauplätze, aber 2 wirklich hervorstechende Handlungsstränge. Und zwar ist der erste für mich das Konstrukt Familie. Du entfaltest da ja doch ein ganz besonderes Konstrukt draus. Und ohne zu viel zu verraten, wie entfaltet sich dieses Konstrukt in deinem Buch?
Naja, ich habe das Konstrukt Familie für mich selbst schon sehr früh hinterfragt. Das liegt natürlich an autobiografischen Faktoren, aber das liegt auch an gesamtgesellschaftlichen Konstrukten, an der Frage, Ich bin immer mal wieder auf dieses Blut ist dicker als Wasser und ich habe mich immer gefragt, hä, worüber redet ihr eigentlich? Was soll das und was macht das aus? Ich habe mich schon in einem Erwachsenenbuch, was ich geschrieben habe, mit Adoption beschäftigt oder so mit dem, was ist eine Bindung? Wie bildet sich Identität? Und das ist ein Konzept, was mich wahnsinnig interessiert, ob das kolportierte Bild von Familie, das uns vermittelt wird, eigentlich überholt ist oder vielleicht nicht überholt, sondern auch ein Wunschdenken. Wenn ich dann mich in meinem eigenen Umfeld umgucke, dann sehe ich auch wenig Menschen, die dieses Ideal von Familie leben. Eher das, ja, ich habe so eine Traumvorstellung von Familie, wie sie ideal wäre. Und das auf der einen Seite abzubilden und auf der anderen Seite aber auch zu brechen, war mir bei Paul einfach ein Bedürfnis, also bei einfach nur Paul. Und auf der anderen Seite bin ich eine große Liebhaberin des Konzeptes der Wahlfamilie. Für mich sind Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, häufig stützender, als das eine Herkunftsfamilie in vielen Situationen sein kann oder ist. Und ich finde, die unbedingte Verknüpfung des Konzeptes Blut ist das, was uns verbindet und deshalb müssen wir uns lieben. Ich habe mich immer gefragt, ja, was würde ich denn denken, wie würde man denn seine Geschwister finden, wenn man sie jetzt auf einer Party treffen würde? Würde ich mich mit denen unterhalten wollen oder würde ich die total blöd finden? So. Also das alles zu hinterfragen und ich finde, das darf man auch. Es ist so ein heiliges Konzept auch ein bisschen, aber ich glaube eigentlich, dass es in den weitesten Teilen eine Illusion ist und dass wir eigentlich Eltern wie Kinder wieder gegen alles Mögliche kämpfen und immer um uns selbst und immer auf der Suche und wie die eigenen Eltern es gemacht haben, will man es dann selbst nicht machen und macht dann genau das Gegenteil, was die eigenen Kinder dann wieder, du weißt ja, was läuft. Also diese Frage nach dem Konzept Familie und dem und immer der Frage, was ist Sozialisation, was ist Genetik? Also das finde ich einfach eine sehr interessante, ein großes und interessantes Spannungsfeld. Und welchen Einfluss hat das dann auf eine Person?
Das ist, finde ich auch sehr spannend und das entfaltest du ja auch in deinem Buch. Und auf der anderen Seite steht ja auch der Paul, einfach nur Paul, dessen Welt so von heute auf morgen einfach so auf den Kopf gestellt wird. Was macht das denn mit diesem Jugendlichen, der 17 Jahre ist und von heute auf morgen mit einer völlig neuen Situation leben muss?
Ich glaube, das ist erstmal, es hat ja verschiedene Ebenen. Sowieso sind Jungs, glaube ich, oder generell sind Jungs, um jetzt in einem Klischee zu bleiben, oder Paul in seiner Person und in seiner Erziehung, ist er jemand, der jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig nach außen geht mit seinen Gefühlen. Und er ist in sich selbst, glaube ich, sehr erschüttert erstmal durch dieses Auf-den-Kopf-Stellen von dem er glaubte, dass es die Realität sei oder die Wahrheit sei. Die Realität ist es ja. Aber der Moment, in dem er beginnt, Wahrheiten zu hinterfragen, das ist natürlich auch auf einer Metaebene ein Moment von Erwachen von Menschen, die begreifen, okay, warte mal, vielleicht gibt es andere Wege als diesen einen vorgegebenen. Und erstmals verstört ihn das natürlich. Das ist ja schrecklich, wenn irgendwie einem erstmal alles weggenommen wird und der Boden zu wanken beginnt. Und auf der anderen Seite, wenn der Boden wankt, findet man auch eine andere Art von Balance und das macht eine Neuausrichtung. Und es ist so ein bisschen wie in einem Netz, in dem alle Familienmitglieder oder Menschen um einen rum sich bewegen. Wenn man eine Person wegnimmt, beginnt das ganze Netz zu schwanken und alle müssen sich irgendwie neu positionieren. Und so geht es auch Paul und letzten Endes ist das was, er sagt an einer Stelle, das Leben hat mir einen Tritt verpasst, aber ich bin nicht gefallen. Ich mache einfach jetzt weiter, das gibt mir vielleicht gerade eine andere Richtung. Und ich glaube, das ist, was ihm gut tun wird. Hoffen wir dann, ne? Ich kenne das Buch ja nicht, aber keine Ahnung, was da passieren wird, aber ja, nö, wir wissen ja nicht.
Wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. aber es ist ja tatsächlich so, er nimmt sich ja auch ganz bewusst die Auszeit, das finde ich auch sehr schön, dass er so ganz intensiv spürt, was er jetzt eigentlich braucht. Er zieht sich zurück. Es gibt viele Menschen, die da sind und die ihm auch immer wieder ihre Unterstützung anbieten. Mhm. Genau. Aber ich finde auch, also er findet da seinen eigenen Weg. Man sieht das ja auch an vielen anderen Faktoren. Also wenn ich an die Band zum Beispiel denke, in der er spielt, ist auch so ein schönes Beispiel.
Ja. Ich bin auch so ein Fan von seiner Musik. Ich hatte, glaube ich, selten so viel Spaß wie bei den Liedtexten, die Paul schreibt. Ja. Ich hatte großen Spaß, ich habe sehr viel gelacht. Und ja, aber das ist, Musik ist für ihn halt auch einfach eine Flucht. Und er spielt auf der einen Seite, das können wir ja erzählen, in einer Band, die Rock macht. Und er tut das aber eigentlich nur, um einer anderen Person zu imponieren und verliert sich dabei eigentlich so ein bisschen. Und in sich selbst hat er ganz andere Bedürfnisse. Und dass er sich dann diese Auszeit nimmt, von der du gesprochen hast, das ist ja eine Auszeit, die er mit seiner Musik verbringt. Und diese Musik ist für ihn eben auch eine Tragfläche, um weiter zu wachsen und eine Stabilität zu finden in diesem schwankenden Netz, was ich da jetzt gerade mal so gemalt habe.
Es gibt ja auch so eine ganz witzige Szene, die ich jetzt einfach mal herausgreife. Das ist die Szene, mir fällt leider der Name des Katers nicht mehr ein.
Schluff.
Der da in die Asche des Katers. Und wo dann gefragt wird, was würde Schnuff dazu sagen, ne?
Ja, und Schnuff ist auch ein Teil der Familie übrigens, ne? Und Schnuff war für die beiden Kinder, also für Paul und seine Schwester Lynn, war Schnuff ein Ratgeber. Und Schnuff ist gestorben. Und sich festzuhalten dann an diesem Ratgeben von der an der Asche des verstorbenen Tieres, das sie irgendwie auch mit großgezogen hat. Wir vergessen ja oft, dass auch Tiere in Familien durchaus Erziehungsberechtigte sind. Mhm. Vielleicht nicht berechtigt, aber Erziehende sind. Das ist, finde ich, ja, ich habe sehr viel auch Spaß gehabt bei diesem Buch. Ich habe wirklich viel gelacht, obwohl ich auch viel geweint habe. Also es ist, finde ich, ein Buch, was sehr, ich habe das, weiß nicht, ob das bei dir auch so angekommen ist, aber für mich ist das auch ein bisschen diese natürlich Pubertätssache, dieses Pegeln von bis.
Ja, also wenn du jetzt sagst, du hast so viel Spaß auch gehabt, gleichzeitig aber eben auch tatsächlich so dieses von bis. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die Geschichte von Paul, und er sagt ja wirklich an einer Stelle, als eine Freundin ihn auch anders nennt, sagt er, er will einfach nur Paul genannt werden. wie ist diese Geschichte in dir entstanden?
Die Geschichte von dieser Selbstfindung, meinst du, oder generell das ganze Buch?
Insgesamt das ganze Buch.
Insgesamt das ganze Buch. Es ist ein bisschen autobiografisch, nicht nur meine eigene Geschichte, sondern auch Geschichten aus meinem nahen Umfeld. Das sage ich jetzt mal so und lasse das auch so stehen. Das hat den Ausschlag gegeben, weil ich dachte, das ist eine Geschichte, die man mal erzählen kann und sollte. Und ich mochte Paul als Charakter in seiner, er ist ein cooler Typ, ich mag ihn. Er ist völlig zerrissen, völlig verloren in sich, in dem, was er sein will, in dem, wie er sich fühlt und bla. Es ist einfach ein sehr schöner Charakter, und ich hatte dann auch Lust, ihm eine Familie zu schreiben, die ich selbst zu zwei Dritteln sehr gerne mag. Also ich mag ich mag Charlotte und ich mag seine Schwester Lynn auch sehr gerne. Ich finde, das sind tolle Charaktere. Und da habe ich mir so ein bisschen auch selbst so ein bisschen sowas geschrieben, wo ich dachte, ja, das will ich auch. Genau. Und ansonsten die zweite Ebene der Geschichte, da wirst du ja wahrscheinlich auch noch drauf kommen, ne? Das ist dann einfach auch immer was, was mir selbst wichtig ist, noch andere gesellschaftlich interessante oder wichtige Themen auch noch zu verweben. Es ist also ja nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte von Paul, der sein Leben neu sortiert. Es ist ja eben auch noch eine weitere Ebene, die eigentlich beinahe, ja, die ist mindestens genauso wichtig. Es sind eigentlich ja zwei Geschichten in einer. Die eine wird auserzählt und die andere wird in Fragmenten erzählt.
Ja, also genau. Es sind... ja, ich finde, es sind so viele Lebensgeschichten auch in dieser Geschichte verwoben. Also wir finden dann ja zum Beispiel auch Pauls Vater, der für mich eine Riesenüberraschung ist in dem ganzen Buch. Denn am Anfang wird er ja eigentlich so für mich dargestellt, als ob er so ein, ja, bisschen ekliger, krittelnder Mann ist, der am Paul eigentlich kein gutes Haar lassen kann.
Naja, aber da hast du die Charakterentwicklungen, ne? Das ist ja auch Absicht. Das ist in allen meinen Büchern, und das ist ja auch eigentlich logisch. Man muss ja irgendwie einen Antagonisten aufbauen, und dann irgendwann sehen wir, nicht jeder Mensch, also nichts ist, wie es scheint. Punkt. Nichts. Mhm. Und da fangen wir nicht bei Insta an, da fangen wir bei einer Begegnung im Hausflur an. Also Das ist, wir wissen so wenig voneinander, wir glauben immer nur zu wissen. Und Martin, Pauls Vater, ist ein sehr, sehr tiefer Charakter. Ich finde eigentlich, dass mir in diesem Buch, das ist mir noch bei keinem anderen meiner Bücher auf die Art passiert, ich könnte ein Spin-off zu jedem der Charaktere schreiben. Mhm. Weil die haben alle so eine tiefe Geschichte und in meinen Augen, kann ich natürlich nur sagen, auch eine spannende Geschichte. Und ich hätte auch Lust, die zu vertiefen, weil ich einfach denke, wow, wie geht denn Lynn mit der Situation um? Wie ist das denn alles für Martin? Wie ist es für Charlotte? Wie ist es für Amira, Pauls beste Freundin? Oder wie auch immer. Also es ist irgendwie, ich glaube, in diesen ganzen Charakteren stecken wirklich große Geschichten. Und in der Intensität, also mir sind immer alle meine Charaktere sehr wichtig, aber gelebt und gefühlt, wie bei einfach nur Paul, habe ich das auf die Art noch nicht. Das hat mich auch überrascht.
Das ging mir ähnlich, also auch deinen Leserinnen und Lesern scheint das dann so zu gehen. Amira war mir auch sehr nah, fand ich auch total spannend. Es wird ja immer nur so ein klein bisschen angedeutet, was ihren Lebensweg ausmacht, aber es entsteht so viel in einem selber. Und dann kommt ja noch M dazu, der ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und auch hier jetzt an der Stelle, da habe ich jetzt gerade ein bisschen immer hin und her gedruckst, es gibt ja noch eine große weitere Figur, Kay. Und da würde ich es dir als Autorin überlassen, tatsächlich zu Kay etwas zu erzählen.
Das ist sehr klug von dir. Man kann ja zu Kay sehr schwer etwas erzählen. Mhm. Kay ist eine Figur, die sich in Briefen durch das Buch zieht. Es gibt eine weitere Ebene. Zu der Erzählebene von Paul haben wir eine Ebene, die in Briefen beginnt. Und während Pauls Leben linear sich bewegt, in der Gegenwart, in die Zukunft, halt immer in der Gegenwart ist, scheint Kay eine Stimme zu sein, die vor sehr langer Zeit beginnt und mitzieht und dadurch so eine Gegenposition auch einnimmt zu Paul. Wir erfahren natürlich sukzessive, wer Kay ist. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine Ebene, da ist sehr viel, sind bei mir sehr viele Tränen geflossen bei der Ebene von Kay, weil ich einfach da nochmal eine ganz andere Seite von mir auch aufrufen konnte. Kay ist eine erwachsene Person und das hat sehr viel Schmerz erfahren, auch sehr viel Glück erfahren, aber auch sehr viel Schmerz erfahren und das zeigt sich dann doch nochmal in einer anderen Art. Und an Kay mochte ich gerne, dass die Briefe sowas, die sind nochmal viel näher. Briefe können ja auch sehr selbstgerecht sein oder auch mal selbstmitleidig oder nicht reflektiert und so. Und das ist natürlich was, was sich in einem normalen Text, wie ich den mit Paul schreibe, bei mir zumindest nicht findet. Also ich habe da auch ganz stilistisch unterschiedliche Sachen gemacht. Und Kay ist... Eigentlich war, Kay und Paul waren die Personen, die einfach sofort da waren, wo klar war, das ist eigentlich deren Geschichte, die ich erzähle. Das sind die zwei Grundgeschichten, die ich erzähle. Die Figur, die überhaupt nicht in meinem Exposé vorkam, zum Beispiel, in dem, was ich dem Verlag angeboten habe, war Amira. Und trotzdem habe ich begonnen zu schreiben und auf Seite 1 war Amira da und sie hat gesagt, ich gehe nicht mehr weg. Und ich dachte, yay, habe sie umarmt und da war sie. Also ja, das ist, aber Kay und Paul sind die beiden Hauptfiguren des Buches und das, obwohl Kay eigentlich überwiegend nur in diesen Briefen auftaucht.
Du hast ja gerade angedeutet, dass Amira sich einfach so in die Geschichte reingeschlichen hat und das klingt für mich fast so ein bisschen so, als ob ja durchaus eine Beziehung zu den Figuren in der Geschichte entsteht als Autorin.
Bei mir zumindest. Also ich glaube, viele KollegInnen machen das ganz anders. Ich bin auch, es gibt von dem, was ich höre, wissen Leute wirklich schon, was auf Seite 60 passiert, was auf Seite 90 passiert. Die haben alles und die machen das ganz genau so und das Exposé hat schon an sich 90 Seiten. So bin ich halt nicht. Und ich lasse das zu, weil das für mich wichtig ist, diese Freiheit zu haben. Und wenn ich merke, okay, hier muss was passieren und diese Person ist plötzlich da, frag mich nicht, es klingt ein bisschen sonderbar, aber die ist dann da und dann denke ich, ja, ich habe sofort ein Bild von ihr gehabt. Amira ist eine ganz für mich ganz klar vor meinem inneren Auge entstanden. Mhm. Und für mich ist das wichtig. Ich habe das eigentlich in allen meinen Büchern, dass irgendwas auftaucht, wo ich denke, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und das feiere ich und das umarme ich, weil das für mich meine Art ist, mich kreativ auszudrücken. Wenn ich ein Buch schreiben würde, ich könnte ja auch Auftragsbücher schreiben. Wenn mir jemand sagt, schreib mal ein Buch zu dem und dem Thema und das und das und das muss passieren, würde ich das auch können. Aber ich merke doch, dass meine Seele mehr drin liegt, wenn ich mir diese Freiheit gönne, auch mal nicht nur auf den Computer zu gucken, sondern mal kurz nach rechts oder kurz nach links und dann erscheinen da plötzlich Wesen, Situationen, Katzen, was auch immer. Ich meine, Schnuff stand auch nicht im Exposé. Tatsache. Und das ist auch wichtig.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wenn du jetzt so erzählst, ich habe mit schon einigen Autorinnen, Autoren gesprochen, die von diesem berühmt-berüchtigten Plotten erzählen. Wie läuft das denn bei dir?
Ja, ich weiß auch von Autorinnen, also Kolleginnen, ja, ich benutze die weibliche Form, ich weiß es nur von Frauen, wenn ich jetzt gerade so in meinem Kopf grabe, die da sehr, sehr effektiv mitarbeiten und sie sagen, Mann, das ist mein ganzes Leben, es verändert, seit ich echt plotte. Ja, mein Plotten ist, ich glaube, meine Art von Plotten eben. Ich plotte nicht nach einem Schema. Wir haben so viele Schreibratgeber im Internet und Schreibsoftware und was auch immer. Und ich habe irgendwann mal meine Bücher durch so eine also ich habe anhand zu einer, wie das perfekte Buch aufgebaut sein muss, habe ich meine eigenen Bücher analysiert und habe gemerkt, dass ich automatisch Dinge tue, die dort als, was weiß ich, hier muss Plot Twist 1, damit muss Plot Twist 2, da muss die Szene das. Ich mache es halt intuitiv und das passiert mir von selbst, was ich ein unglaubliches Geschenk finde, was es aber auch fragil macht. Denn wenn du einen Plot hast, und so richtig klar, wie gesagt, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, und dich daran auch wirklich hältst, dann ist es auch einfacher zu schreiben, glaube ich. Mhm. Aber es ist nicht, dass ich gar nicht plotte, aber ich plotte nicht auf die Art, wie ich das von KollegInnen kenne.
Aber das macht ja vielleicht auch Jugendlichen einfach Mut, auf die eigene Art und Weise zu schreiben.
Ja, naja.
Sich auszudrücken.
Ich finde, es gibt, alles wird so reglementiert. Ja, nicht nur, wie man schreibt, sondern auch, wie man aufzusehen hat, welche Klangfolge ein Musikstück haben muss, um ein Hit zu werden und was man einen Ohrwurm ausmacht. Und ich denke so, hallo, Seele, Leute, Seele, schon mal gehört? Darauf kommt es letzten Endes an. Und ich glaube, man kann das lernen bis zu einem gewissen Grad. Und die KollegInnen, von denen ich spreche, die konnten das vorher schon und haben sich es hinterher angeeignet. Das sind einfach sehr gute Autorinnen und Autoren. Und manchen wird das helfen, ein Gerüst zu haben durchs Plotten. Und anderen hilft es vielleicht einfach zu denken, ach, ich schreibe jetzt mal völlig unzusammenhängende Fragmente, mal gucken. Macht ja die hohe Literatur, die sogenannte, auch oft, ne? Hast du einfach Fragmente und die setzen sich dann zusammen. Und da kannst du copy-pasten und schieben und puzzeln und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, Sprache ist Spielen. Ich verstehe immer, ich bin auf der einen Seite total streng mit Sprache und auf der anderen Seite denke ich, eine gewisse Leichtigkeit beim Schreiben sollte schon auch dabei sein.
Wenn jetzt wir einmal gucken auf das Konstrukt Familie nochmal, wenn ich darauf zurückkomme und auf Schule, also kapiert.de hat ja durchaus auch was mit Schule zu tun, mit Elternhaus zu tun. Was hat dieses Konstrukt, was hat einfach nur Paul mit Schule und ja, Elternhaus zu tun für dich?
Naja, für Jugendliche hat ja alles mit Schule und Elternhaus zu tun, weil es einfach die Parameter sind, an denen sich das Leben ja auch orientiert, zumindest in weiten Teilen. Ich glaube, dass Pauls Erfahrungen in der Schule, die sind auch so ein bisschen unterschwellig eben verpackt, die sind einfach auch sehr reglementierend. Also wenn man einem bestimmten Ideal entspricht, dann darf man bestimmte Dinge tun. Wenn man aber einem bestimmten Ideal nicht entspricht oder dann muss man aber, wenn man schon irgendwie außergewöhnlich aussieht, dann muss man zumindest noch irgendeine Fähigkeit haben, damit es dann wieder okay ist, außergewöhnlich auszusehen oder so. Und dieser ganze Gruppendruck, auch wenn Paul auf der Welle oben schwimmt, ist trotzdem etwas, das, glaube ich, schon deutlich wird. Und da gefällt mir persönlich das Konzept Familie gut, denn seine Eltern machen sich sehr stark für ihn darin, ohne dass er das eigentlich mitkriegt. Und ich glaube, dass es das ist, was diese Jugendlichkeit halt auch ausmacht. Die kriegen ja oft gar nicht mit, was eigentlich in den Hintergrund für Wellen gezogen werden. Und ich finde, dass es, wenn man es jetzt in den schulischen Kontext platziert, es wird ja auch natürlich Unterrichtsmaterialien geben und so, also wenn man es im schulischen Kontext jetzt bearbeitet mit den Jugendlichen, dann glaube ich, ist da wahnsinnig viel Gewinn drin möglich, einfach von diesen Themen, die so abgedroschen klingen, dass man sie sich nicht mal mehr in den Mund zu nehmen traut, wie Toleranz, Akzeptanz, Selbstentfaltung, aber eben auch Authentizität und ein bisschen dieses, dass aus der Reihe tanzen vielleicht auch ganz sinnvoll sein kann. Und aber dabei eine sehr warme Persönlichkeit. Also ich finde, Paul hat eine sehr warme Persönlichkeit. Und sowohl Paul als auch Amira eigentlich noch viel mehr, beherrscht diese Klaviatur der Erwartungen, die in der Schule an sie gestellt werden, viel besser als Paul. Was aber auch vor ihrem Hintergrund nochmal anders zu erklären ist, ihre Mutter ist Marokkanerin, ihr Vater ist Deutscher, also das kommt im Buch nur einen ganz kleinen Seitensatz überhaupt raus. Die hat natürlich nochmal einen ganz anderen Hintergrund als Paul und andere Gründe, da funktionieren zu müssen und zu wollen.
Ja, am Ende schreibst du es selbst. Es war ein Abschied und ein Beginn. Das Buch endet aus meiner Sicht hoffnungsvoll und zwar in vielerlei Hinsicht. Wenn ich hier auf die Zeit gucke zwischen damals, also sprich auf die Zeit von Pauls Geburt und danach, also und heute, da schleicht sich bei mir als Leserin tatsächlich an mancher Stelle doch auch ein Gefühl von Wehmut ein. Ich kann das, also Gefühle kann man ja tatsächlich manchmal nicht begründen.
Nee, ich wollte gerade fragen, kannst du
Und
es ein bisschen spezifizieren? Aber ja, das verstehe ich, das ist nicht so einfach.
genau, aber wenn ich das jetzt spezifizieren würde, glaube ich, würde ich diese ganze Geschichte von Kay auch noch mal tatsächlich aufrollen müssen. Wie geht dir das als Autorin? Also kannst du das nachvollziehen, was ich damit meine?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil Wehmut sowieso etwas ist, was mir auch sehr inhärent ist. Also ich kann mit diesen Gefühlen viel anfangen. Auch so eine gewisse Melancholie und auch eine gewisse, was mich ein bisschen, das Buch ist positiv, das Ende ist positiv, was für mich immer wieder erstaunlich ist. Ich bin eine echte Gegnerin von Happy Ends, immer noch. Und trotzdem, genau wie Marilou ja auch ein Ende hatte, was Hoffnung gab, auch wenn es vielleicht nicht ein klassisches Happy End war. Ich glaube, Paul hat doch noch mehr Happy End-Charakter. Was mich ein bisschen schmerzlich berührt, glaube ich, wenn ich das Buch zuschlage als Leserin, ist, dass Kay das Leben nicht so führen konnte, wie das 20 Jahre später möglich gewesen wäre oder so. Also, dass so viele Widrigkeiten sich aufbauen und so viele Dinge, erst wenn man wirklich ein bisschen begreift, worum es geht, als Person, also als Kay jetzt oder wer auch immer, anders zu lösen gewesen wären. Und das ist was, wo ich so ein bisschen traurig werde. Und das ist auch dementsprechend natürlich ein Gesellschaftsbild letztendlich. Wir haben diese Zeit vor, also diese Vergangenheit und wir haben die Gegenwart und die clashen da sehr aufeinander und wir wissen beide, und ich glaube auch die zuhörenden Menschen wissen das, dass sich wahnsinnig viel bewegt. Ich meine, vor 20 Jahren, ich habe während meines Studiums noch mit einem 386er oder sowas, also allein Computer, das weiß ja niemand mehr, was das ist, aber Modems, all diese Sachen, alles ist so rasant und die gesellschaftliche Entwicklung ist es auch. Und das lässt eine Melancholie zu, finde ich, oder wo ich denke, schade, dass so vielen Menschen Möglichkeiten auch genommen wurden. Ja, und doch ist es auch toll, weil Paul hat die Mega-Familie. Der hat eine richtig coole
Das
Familie.
stimmt.
Insofern ist eigentlich doch alles gut letztendlich. Und alle sind, am Ende sind doch alle glücklich. Findest du nicht, Alexandra? Ich finde
Doch,
schon.
absolut. Also total. Ich sag ja auch, es endet wirklich hoffnungsvoll und auch froh. Und ja, aber man darf ja manchmal auch so ein bisschen in den Rückspiegel gucken und durchaus überlegen, was wäre gewesen, wenn. So.
Das muss man sogar. Also ich meine, wenn man das Buch hat auch die Widmung to those who came before us. Ich finde, man muss das ganze Leben, was wir jetzt führen, schon noch immer im Kontext mit der Vergangenheit sehen. Und wir können nicht Dinge aus der Vergangenheit einfach auslöschen, aber wir sollten auch nie vergessen, dass das ist, was unsere Wege ebnet. Man kann nicht auf der obersten Sprosse einer Leiter stehen und nicht sehen, dass da halt 10 Sprossen hochgeführt haben. Das funktioniert nicht. Und das ist einfach wichtig, in den Rückspiegel zu gucken. Und es ist wichtig, achtsam mit umzugehen. Ich denke das auch. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit lieben Freunden von mir. Die sagten, ja, irgendwie, die sind so um die 70. Die sagten, Ma, wir werden so unsichtbar. Niemand ist mehr höflich zu uns, niemand ist mehr freundlich zu uns, weil wir alt sind oder was? Und ich denke, wow, krass. Also auch das ist ja sowas. Was macht Alter? Warum sind Menschen unsichtbar? Das sind kluge, wahnsinnig gebildete, schlaue Menschen, die haben der Welt so viel zu geben. Und ja, nicht nur die, sondern ja, was ist das bei uns doch, dass wir so ungerne uns mit sowas beschäftigen? Ich finde es wichtig. Also insofern, danke für deinen Blick in den Rückspiegel. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, dass du das eben auch spürst. Denn das ist eine Lage, die da auch drin ist. Und ich glaube, jeder findet in dem Buch mal wieder die Lagen, die ihn oder sie besonders ansprechen.
Ja, das ging mir ja bei Marilou auch so. Und ich hatte ja da auch tatsächlich mich angesprochen gefühlt in dieser Thematik der ja, nicht gesehenen Geschwister in gewisser Hinsicht. Und da habe ich auch sehr viel Feedback tatsächlich zu bekommen, weil es vielen Menschen so ging, offenbar, dass ja, der Bruder von Marilou eben ja, etwas unsichtbarer war.
Allen
Marilou gegenüber,
gegenüber,
in
in
der
der Familie.
Familie.
Natürlich, es ist auch so. Und das ist ja immer der Punkt, weißt du, so, ich habe das so viel gehört von Menschen, dass die gesagt haben, oh, meine Güte, irgendwie, das ist genau mein Gefühl, dass ich immer unsichtbar war, weil ein Mensch neben mir eine psychische Problematik hatte oder sowas. Ja, das ist, ich finde, jeder Mensch hat ja eine Sehnsucht nach etwas und jeder Mensch will gesehen werden. Und ich finde, wenn ein Buch oder ein Buch oder ein Film oder Musik, ich habe es lustigerweise gestern noch so in Worte zu fassen versucht, wenn es dem gelingt, den Menschen ein bisschen Sichtbarkeit zu geben und ein bisschen das Gefühl zu geben, abgebildet zu sein und okay zu sein, das ist ja das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Und wenn dich damals damals, letztes Jahr, diese Ebene so berührt hat mit Lasse, dann ist das einfach total schön, weil es was in dir anspricht und dich vielleicht auch nochmal mit deiner eigenen Trauer darüber konfrontiert oder mit dem Gefühl von, Mann, warum eigentlich? Oder was auch immer. Das ist schön, wenn das gesehen werden kann. Das ist für mich persönlich auch wichtig. Ich denke, wir wollen ja alle nur gesehen werden. Oder?
Das
Das stimmt.
stimmt, ja. Du erzähltest gerade, jetzt kommt der Paul auf den Markt. Für dich ist das jetzt, ja, du sagtest, das Erscheinen ist jetzt erstmal so das nächste große Ziel, der nächste große Step. Wenn Paul draußen ist, wenn jetzt so die ersten, ja, Werbungen gelaufen sind, wie geht es für dich weiter?
Jetzt stehen erstmal vor allem Lesereisen an für mich, sehr viele. Dann arbeite ich natürlich auch weiter, wobei ich gerade auch eine Pause brauchte. Ich habe in den letzten Jahren jedes Jahr ein Buch rausgebracht. Das war sehr anstrengend, denn das ist ja nicht nur das Schreiben, das ist ja das Ganze drumherum auch und das ist wirklich nahtlos ineinander übergegangen. Also ich übe gerade zum Beispiel Wochenende. Gelingt mir noch nicht so gut, aber ich habe gehört, andere Menschen machen das. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Dann werde ich aber auf Lesereise sein. Ich werde zum Beispiel den gesamten November auf Lesereisen sein. Und im Oktober und jetzt auch Ende September schon wieder. Und danach hoffe ich, also bin ich, besitze ich einen Beitrag für eine Anthologie. Ich habe noch immer ein Erwachsenenbuch, das ich endlich mal zu Ende schreiben will. Und ich habe sowas Neues in der Pipeline, aber da kann ich noch nicht drüber reden. Und wenn ich darauf noch nicht, wenn ich mir das alles noch nicht reicht, dann ich habe ja wirklich Lust, ein Spin-off zu schreiben. Aber meistens ist es ja dann zu spät. Wenn das ja jetzt in 3 Jahren dann auf den Markt kommt oder in 2, dann weiß ja niemand mehr, wer Paul war. Aber
Also da hätte ich auch richtig Lust drauf. Da kann ich dich nur ermutigen.
wer wäre denn deine Lieblingsfigur für das erste Spin-off?
Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil tatsächlich mir sehr viele Figuren nah waren. Ich habe eben von Amira gesprochen, die fände ich sehr spannend. Komischerweise spricht mich auch M sehr an, das würde mich auch sehr interessieren. Das wären so die beiden, obwohl ich den Martin auch prima finde. Also
Martin
über
und
den würde ich
Kay,
auch gerne mehr
ja,
wissen.
ist eher so eine Erwachsenenbuchgeschichte dann, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, Amira hat so viel zu erzählen und hat auch so eine interessante Identität, die, glaube ich, noch viel Raum übrig lässt, der zu füllen ist. Also fangen wir mit Amira an, dann machen wir M und dann machen wir Martin und Kay.
Prima, alles gut.
Das sind meine Pläne für die nächsten 5 Jahre.
Und was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, aber ich, das ist eine Katzendame. Diese Katzendame kann man ab und an auch bei Instagram auf deinem Kanal dort bewundern. Und da gibt es dann übrigens auch solche Sprachspielereien. Du hast ja eben gesagt, Sprache ist für dich auch durchaus Spielen. Du entwickelst da Dialoge mit den Katzen, ne?
Ja, ich liebe das Format so, aber mittlerweile guckt halt keiner bei Instagram mehr in die Feeds, leider. Alle gucken nur noch auf die Reels, aber ich werde das wieder anfangen. Ich liebe diese Dialoge mit meinen Katzen.
Ja,
Macht
die
mir
sind
immer Wahnsinn.
prima.
Ja, und das ist auch schön, das freut mich. Ich schreibe die so gerne. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, bin schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich die nicht mal als Buch machen wollte. Und das würde ich total gerne. So ein Geschenkbuch, weißt du? Aber gut, ja, das ist. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal den Account wieder ein bisschen reaktivieren. Ich war sehr wenig online. Also wenig bei Instagram in letzter Zeit.
Okay, also wir finden dich bei Instagram. Wo finden wir dich noch?
Ach, naja, auf Facebook bin ich, aber da bin ich natürlich nicht mehr. Da ist die Zielgruppe nicht mehr. Ich gehe nicht zu TikTok. Ansonsten findet man meine Website. Aus politischen Gründen verweigere ich mich TikTok. Das ist nicht zeitgemäß, aber da kann ich einfach nicht mitgehen, was den politischen Background angeht. Und insofern findet man mich dann auf meiner Website, bei Instagram, bei Facebook poste ich einmal im Jahr was. Und ja, ich bin im Netz ganz gut zu finden. Und dann, wenn man was von mir will, dann kann man mir eine E-Mail schreiben. Total oldschool.
Wunderbar, das stimmt. Und da kommt auch ganz flott eine Antwort.
Ja, meistens bin ich recht schnell. Wenn ich nicht gerade im Wald
Prima.
sitze und offline bin.
Tanja, bitte, vielen, vielen Dank für
Gerne.
das Gespräch. Das hat richtig viel Spaß gemacht, mal wieder. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Paul und dem Paul vor allen Dingen. Dem wünsche ich auch viel
Ja. Paul
Erfolg.
wünsche ich auch echt viel Erfolg. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und danke dir für die Einladung und dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so begeistert bist von Paul. Das macht mich natürlich auch glücklich.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.